Man kennt die Klinik, man weiß die Strukturen, man kennt Patienten, man weiß, was Chaos ordnen bedeutet.
Bei mir zu Gast ist heute die Privatdozentin Frau Dr. Sarah Tscheik-Zadeh, eine beeindruckende ärztliche Kollegin, die mittlerweile in der Rolle der Chief Medical Officer bei den Asklepios-Kliniken tätig ist und seit Juli 2023 auch Geschäftsführerin der Asklepios-Kliniken Hamburg in der Funktion der medizinischen Direktorin. Wir sprechen über Veränderungen in der Medizin, auch bei den Asklepios-Kliniken, wie Patientenpfade weiterentwickelt werden mit den Anwenderinnen und Anwendern, also mit dem medizinischen Personal, mit dem ärztlichen Personal, wie die Integration und die Kommunikation auch mit der IT ist und wie der Kulturwandel dort vonstatten geht. Alles in allem eine Folge mit sehr viel Input, sehr viel Inspiration und ich hoffe, du kannst das ein oder andere für dich, deine Praxis oder auch Klinik mitnehmen. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du hier zuschaust oder zuhörst. Heute bei mir zu Gast freue ich mich ganz besonders, die Privatdozentin Frau Dr. Sarah Tscheik-Zadeh bei mir zu Gast zu haben. Schön, dass du da bist.
Hallo Alexandra, ich freue mich.
Liebe Sarah, viele kenne ich schon in dieser Szene, in deinem Gesundheitswesen, aber manche vielleicht auch nicht. Kannst du dich noch einmal vorstellen, wer du bist, wo du arbeitest und ein wenig über deine Karriere erzählen, weil die, ich finde sie sehr besonders und außergewöhnlich ist.
Ja, also ich bin selber manchmal erstaunt. Nein, mein Name ist Sarah Tscheik-Zadeh, wie du schon gesagt hast. Mein Alter verrate ich gar nicht, weil ich finde, ab 40 muss man das irgendwie nicht mehr. Bin Mutter von zwei Kindern und von Haus aus Medizinerin. Ich habe in Lübeck Medizin studiert und ein paar Auslandsaufenthalte gehabt und bin ehrlich gesagt ganz verliebt gewesen, weil ich Internistin war und Kardiologin. Habe diesen Job sehr geliebt, bin dann in die Notaufnahme gekommen im Rahmen meiner Rotation. Und eigentlich ist es so, dass Menschen, die in eine Notaufnahme kommen, entweder sie hassen oder lieben. Und ich war schockverliebt. Das war sozusagen die große Liebe meines Lebens. Und habe dann dort gearbeitet und bin irgendwann Chefärztin geworden in einem Krankenhaus in Hamburg, Harburg. Und habe da die Notaufnahme ein bisschen neu organisiert und das lief gut. Wir haben verschiedene Pfade festgelegt und haben Notaufnahme so ein bisschen anders interpretiert mit Pflegeärzten gemeinsam, Teambildung, so dass ich dann bei Asklepios im Cluster Hamburg, da haben wir 7 Kliniken, Sprecherin der Notaufnahmen wurde und zeitweise auch ein anderes Haus, nämlich St. Georg, betreut habe als Chefärztin. Bin dann nach St. Georg gewechselt und habe einfach so ein paar Strukturen festgelegt für unseren Konzern, für die Notaufnahmen. Und irgendwann bekam ich von unserem CEO einen Anruf. Und ich dachte, Kai Hankeln, und ich dachte, ups, oh mein Gott, habe ich irgendwas falsch gemacht? Und warum werde ich zum CEO gerufen? Und da hat er mir relativ spontan gesagt, nein, er möchte mich nicht rauswerfen, sondern er möchte mir gerne den Job des Chief Medical Officers, der zu dem Zeitpunkt frei wurde. Mein Vorgänger wechselte in eine andere Branche und ob ich das machen möchte. Und ich dachte, oh mein Gott, ich könnte niemals Medizin verlassen und wollte absagen. Und zumindest eine Nacht drüber schlafen. Dann meinte ich noch zu ihm, ja, ich sag Ihnen morgen Bescheid. Und er so, oh, morgen schon, wollen Sie nicht länger, sich noch ein bisschen Zeit nehmen? Ich so, nee. Ich dachte, eine Nacht schlafen rein. Und habe mir das überlegt und mein Mann meinte, wieso willst du nur absagen? Ist doch unglaublich gut, wenn jemand, der so viel von der Basis weiß und Basismedizin kennt und die Mediziner sind, wissen, es gibt nichts der Erde naheres als Notfallmedizin. Man kennt die Klinik, man weiß die Strukturen, man kennt Patienten, man weiß, was Chaos ordnen bedeutet. Und genau so jemand ist doch perfekt für diesen Job. Und dementsprechend ist es so geworden, dass ich dann ein bisschen länger nachdenken musste und mich dafür entschieden habe, den Job des Chief Medical Officers zu übernehmen bei Asklepios. Das bedeutet so etwas wie medizinischer Direktor und ich bin für die medizinische Strategie zuständig. Ich bin für verschiedene Konzernbereiche zuständig, wie die ambulante Medizin, für die Qualität, für Ausbildung, für unsere Asklepios Medical School. Es gibt so verschiedene Aufgaben, die ich habe. Aber am spannendsten ist es, dass ich jetzt mit meinen drei weiteren Vorstandskollegen eigentlich sehr eng im Team gemeinsam medizinische Strategie denke. Es ist jetzt nicht so, dass wir so aufgeteilt sind. Die einen machen klar irgendwie den Job, den BWLer machen und der andere macht den Chief Financial Officer, sondern wir haben jetzt im Moment uns neu organisiert und sind sehr eng zusammen als Vorstand und überlegen uns gemeinsam, wie wir den Konzern nach vorne bringen. Und es ist auch nicht so, dass der Mediziner, wie vielleicht bei anderen Konzern so, dass so ein Feigenblatt ist, sondern gemeinsam entwickeln wir, wohin möchte unser Konzern? Wohin möchten wir mit unseren Mitarbeitern, was können wir unseren Mitarbeitern anbieten und vor allen Dingen, wie machen wir es für unsere Patienten so gut wie möglich, Medizin zu erleben, höchste Qualität zu bieten, aber gleichzeitig auch den Menschen im Blick zu haben. War das gut? Also war das kurz zusammengefasst? So?
Ja, wow. Ja, ich habe gleich ein paar Fragen im Kopf. Erstmal vielen Dank dafür. Eine spannende Reise. Wie bist du, also die erste Frage, wie bist du dazu gekommen? Du hast gesagt, du bist ja nach Hamburg in die Notaufnahmen und hast da so einige Strukturen verändert. Wo hast du das gelernt? Hast du das im Ausland gesehen? Oder wie bist du, wie hast du dich da informiert oder wie bist du es angegangen zu sagen, ich ändere hier die Strukturen und baue das irgendwie neu auf? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, kannst du diese ganzen Erfahrungen, die du in dieser Notfallmedizin gemacht hast, dort jetzt in deiner Position und in dieser Rolle, die du jetzt einnimmst, nutzen? Und was am meisten davon?
Ich versuche das mehrschichtig. Erstmal, ich glaube, das, was ich in der Notaufnahme gelernt habe, war sehr häufig auch Learning on the Job am Anfang und Learning by Doing. Natürlich schaut man sich sehr vieles an. Ich habe mir im angelsächsischen Raum die Organisation von Notaufnahmen angeschaut, weil Emergency Rooms dort komplett anders organisiert sind. Das ist dieses Interdisziplinäre, dieses Multiprofessionelle, dieses im Team arbeiten. Natürlich hat man da eine Vision und schaut sich das an und guckt, wie haben die das organisiert. Und da waren die Angelsachsen, man kann über den NHS manchmal schimpfen, aber die Angelsachsen und vor allen Dingen aber auch die Amerikaner sehr weit voraus. Und man muss sagen, auch die Australier. Ich habe mir auch da die australischen Systeme angeschaut. Alleine schon, wenn man überlegt, Ersteinschätzungstools, die dort benutzt haben, waren weit vorausdenkend. Klar schaut man sich das an und man liest sehr viel in der Literatur und man muss auch sagen, dass die EGINA, die Gesellschaft für Notfallmedizin, da auch sehr viele Strukturen uns vorgegeben hat, was man gerade in Berlin waren das ja die Vorreiter. Das war mein Hintergrund, mein Background oder meine Recherche. Aber letztendlich ist es so, dass du jede Notaufnahme gesondert betrachten musst und du musst irgendwie gucken. Am Anfang, als ich in die Notaufnahmewelt eingedrungen bin und Hamburg miteinander verglichen habe, habe ich gedacht, so Mensch, die eine Notaufnahme kann nicht anders sein als die andere. Es gibt zwar Basis, Strukturen, die überall gleich sind, aber man muss den individuellen Standort und die individuelle Bauweise und auch das Mindset der einzelnen Klinik mit betrachten. Also hast du das alles im Hintergrund, hast Recherche, aber erstmal Zahlen, Daten, Fakten sammeln, schauen, was braucht das Haus, welche Patienten gibt es, wie ist die Struktur, das ist immer komplett individuell.
Klar.
Und dementsprechend ist es Learning on the Job und gucken, was ist das Nötigste, was ist die Prio-Liste und wie gehe ich voran. Überall bei jeder Notaufnahme oder auch bei jedem Job hat es sehr viel mit Kommunikation zu tun gehabt. So ein Change Management, das ist jetzt alles neudeutsche Buzzwords, aber bei einem Change Management ging es am meisten darum, erstmal die Analyse zu machen. Ich glaube, das macht jeder Berater genauso. Und dann in die Kommunikation zu gehen und zu schauen, okay, was wollt ihr? Was ist eure Vision? Wo wollen wir gemeinsam hin? Und zu sagen, okay, da bin ich. Und ich habe noch nie so viel geredet wie in den Anfangsphasen von einer Neustrukturierung einer Notaufnahme. Man redet sich den Mund fusselig und da ist man in jedem wie viel Briefings ich irgendwie, also da, vielleicht eine Sache, die man wirklich genommen hat, war Briefings, Morgenbriefings, Mittagbriefings, Abendbriefings, gucken, wo geht es, gemeinsame Konferenzen oder was lief schief, was können wir besser machen, Debriefings, also sehr viel Kommunikation. Das war das Tool und diese ganzen Werkzeuge, die man sich erarbeitet hat, die nehme ich natürlich die ganze Zeit mit. Und die habe ich auch in diesem Job. Und da geht es auch darum, Zahlen, Daten, Fakten. Ich hätte nie gedacht, dass ich als Herzblutmediziner so sehr auf Zahlen stehe. So Outcome Measurement, egal wo du mich jetzt fragen wirst, werde ich erstmal schauen. Ich möchte gerne erstmal die Analyse haben. Ja. Ich muss wissen, wo wir stehen.
Ja.
Und ich muss wissen, brauche ein Cockpit an Zahlen. Und dann geht's in die Analyse und dann in die Kommunikation. Kann ich deine Frage da beantworten?
Also ja, sehr gut.
Ich bin auch erstaunt, dass viele denken auch manchmal im Konzern, ja, das ist die Medizinerin. Und dann fange ich an und sage, nee, ich brauche erstmal die Zahlen. Wo stehen wir? Und aber es hat sich alle schon dran gewöhnt.
Naja, also erstens, einer meiner Ex-Chef hat zu mir gesagt, Alexandra, gute Führung bedeutet sehr viel Kommunikation. Das heißt, du musst teilweise die gleiche Sache 7-mal erzählen. Du bist wie so ein Papagei. Und das habe ich mir gemerkt, du bist ein Papagei. Und dir muss es schon aus den Ohren rauskommen und du musst es nochmal sagen. Und beim 7. Mal wird es irgendwann dann mal hängen bleiben. So, das ist so
genau
das
so.
Erste. Und das Zweite ist, ich habe sehr oft, wie ich das schon von erzählt, es gibt einen sehr schönen Stanford Report aus dem Jahr 2020, das war sogar noch kurz vor Corona-Ausbruch ist da rausgekommen, wo sehr schön eine Analyse gestartet wurde, wo über den the Data-Driven Physician gesprochen. Also diese Analyse und das Corporate, von dem du sprichst, braucht eigentlich doch eigentlich jeder Mediziner mittlerweile.
Absolut.
Weil wir, es geht um Trends, es geht um Daten und sozusagen nicht nach Symptomen zu behandeln, sondern frühzeitig schon Entwicklung zu erkennen. Dahin geht doch die Reise, oder?
Es ist, ich glaube, ehrlich gesagt, das ist der Werkzeugkasten für alles.
Genau.
Also egal, wohin du gehst oder egal, was du machst. Du brauchst deine Analyse, du brauchst Zahlen, Daten, Fakten, du brauchst ein Cockpit, was dir zeigt, wo stehst du gerade oder wo steht dein Patient. Und ohne diese Basis ich vergleiche das mit einem Piloten. Du brauchst ein Cockpit mit deinen Zahlen und dann fliegst du dorthin und nimmst dann die Leute auch mit.
Genau.
Und bei der Kommunikation ist es auch manchmal so gewesen, dass ich sehr häufig nicht nur ich was erzählt habe, sondern immer andere Leute das, was ich tausendmal wiederholt habe, auch aus deren Mündern und anders formuliert, habe sprechen lassen, weil ich das Gefühl hatte, irgendwann kommt meine Platte und dann hört man nicht mehr zu, also müssen Externe ran und andere, die genau das Gleiche nochmal an die gleiche Vision haben. Und ehrlich gesagt, es gibt in der Notaufnahme so ein 10-for-10. Wenn du im Schockraum bist und du reanimierst einen Patienten, und du weißt gerade nicht, wo, also es ist genau so, das ist genau das gleiche Werkzeugkastensystem. Du hast dann Analysen, du guckst, wo steht der Patient, wie ist er, und dann kommunizierst du auch klar, du musst auch klar Aufgaben verteilen, delegieren und priorisieren. Und du hast ein 10-for-10, wo du einmal sagst, hey, stopp, alle mal zur Seite und überlegen wir mal, wo stehen wir und ist das richtig, was wir gerade machen, dieses Check, Double Check, Check Again. Und hat irgendeiner von euch noch eine Idee? Oder wir nennen es jetzt, ich habe das jetzt irgendwie, wir haben das jetzt in unserem Konzern als Speak Up nochmal grundsätzlich gemacht, aber dieses Speak Up kommt so ein bisschen auch aus der Notaufnahme. Sagt mal, was ist jetzt? Habt ihr eine andere Idee? Weil wenn ich Schockraumleader bin, denke ich vielleicht in eine Richtung und bin in einem Tunnel. Und jemand anders, egal wer es ist, hatte ich auch sozusagen dann fragst du, da sind ja relativ viele Menschen im Schockraum, wenn wir bei einer Reanimation sind. Was sagst du denn? Und dann fragte ich auch, sagen wir mal den jemanden, der meinte, aber ich bin doch nur Praktikant. Ich so, ja, egal. Idee ja oder nein, speak up. Und dieses 10 for 10, einmal sich nochmal zurücknehmen aus dem Prozess, nochmal analysieren, wo stehen wir und alle im Team nochmal nach einer besseren Idee fragen. Das ist auch nochmal eins der Werkzeuge, die unglaublich wichtig sind. Und das führen wir tatsächlich auch bei uns ein. Und als ich das mal vorgestellt habe in einer unserer, wir nennen es nicht mehr Chefarzttreffen, sondern Fachgruppentagung, weil nicht nur Chefärzte dabei sind, sondern auch wirklich jeder, der im Prozess beteiligt ist, Pflegetherapeuten und so weiter, habe ich das vorgestellt und da meinte einer dieser Chefärzte, wie? Also ich mache das jetzt seit 35 Jahren. Soll ich jetzt irgendwie einen Praktikanten fragen, ob er eine bessere Idee hat? Und ich so, ja, bitte einmal Kritik oder Ideen von anderen Leuten noch einmal mit in die Betrachtung aufnehmen. Das ist Speak Up. Das bedeutet ja nicht, dass jemand irgendwie Fachfremdes ihnen sagen soll, dass sie schlechte Medizin haben. Darum geht es gar nicht, sondern einfach nur zurücktreten, gucken und einmal Kritik erlauben und das mit sich vereinen und dann die Therapie neu bestimmen. Und das ist auch eins der Werkzeuge, die unerlässlich sind, finde ich. Egal, ob du im Schockraum bist oder Teammeeting hast oder ich irgendwie in der Vorstandsrunde bin. Also genauso gehen wir auch gemeinsam in unserem Vorstand vor. Nee, ich finde die Idee so anders. Lass uns mal nochmal drüber nachdenken.
Finde ich richtig gut und bedeutet natürlich auch unter uns Medizinern nach wie vor einen ganz schönen Kulturwandel, eine andere Position einnehmen. Und ich meine, in der Wirtschaft ist das schon bekannt, dass man solche Art Mentoring-Programme hat, wo sozusagen die CEOs sich mit Praktikanten einmal die Woche sozusagen treffen und sozusagen in andere Richtungen sozusagen auch die von denen lernen wiederum, weil die wieder eine andere Perspektive haben. Und dass das jetzt schon so ankommt, finde ich fantastisch, finde ich sehr gut. Ja. Wie erlebst du, das ist ein Kulturwandel. Wie erlebst du das so bei euch? Ich sag halt immer, become a digital doctor, was natürlich auch auf Zahlen, Daten, Fakten beruht, und change the culture of medicine, weil für mich diese beiden Dinge miteinander einhergehen. Was ist so deine Erfahrung?
Dieser Kulturwandel Richtung Digitalisierung?
Genau, durch diese Digitalisierung und durch diese Technologien, Nutzung von Daten, die Möglichkeiten, die wir jetzt immer mehr bekommen, geht meines Erachtens gar nicht ohne Kulturwandel einher. Dass das schon eng miteinander verknüpft ist, aber wie erlebst du das im Alltag bei euch?
Weißt du, ich glaube, dass dieser Kulturwandel dass der schwierigste Schritt ist. Ich kann mich an meine Vergangenheit erinnern, als ich Chefarzt war. Und wir haben bei uns, bei Asklepios haben wir das Ziel, der digitale Gesundheitskonzern zu werden und da Marktführer zu werden. Mhm. Und wir haben die digitale Krankenakte eingeführt und haben sozusagen ein neues KISS-System. Da habe ich das quasi, ich glaube, vor 7 Jahren haben wir begonnen mit unserem Krankenhausinformationssystem. Und da war ich in der Notaufnahme und bat die Kollegen erstmal zu dokumentieren. Und dann haben die gesagt, das ist total furchtbar. Als wir es schriftlich gemacht haben, schnell irgendwelche Zettel, Röntgenzettel ausgefüllt, da ging mir alles viel schneller. Und ich so, nein. Und merkte, es war ein sehr junger Mensch. Junger Assistenzarzt, wo ich meinte, okay, long way to go, um da den Kulturwandel hinzubekommen. Ich glaube, dass wir schon sehr weit sind bei uns im Konzern, und ich glaube, dass wir diesen Kulturwandel hinbekommen haben. Der Weg war nicht immer einfach und ich weiß auch, dass wir da noch besser werden können. Aber der Kulturwandel funktioniert dadurch, dass das, was die Menschen zu Hause gewohnt sind, und wenn ich bei im Internet shoppe, dann wird mir das, was worauf ich stehe, ich sage jetzt nicht, also ich möchte jetzt nicht mit diesem Klischee beginnen, dass ich gerne Schuhe shoppe, aber wird mir sozusagen angeboten, was es ist. Alleine diese KI oder diese Möglichkeit, die man zu Hause hat. Ich glaube, dass der Kulturwandel stattgefunden hat und dass die Menschen und unsere Mitarbeiter genau diese Digitalisierung oder diesen Grad an Bequemlichkeit auch von uns fordern in unserer Digitalisierung. Also denke ich, dass die Herausforderung für uns ist, die Qualität unserer Services am besten zu machen und die Anwenderfreundlichkeit oder buzzwordig Usability unserer Krankenhausinformationssysteme so gut zu machen, dass dieser Kulturwandel gar nicht so schwierig sein sollte.
Okay, also einerseits kommt der Kulturwandel aufgrund der Dinge, die wir sonst in unserem privaten Umfeld erleben und tagtäglich nutzen. Was ist denn noch deiner Meinung nach noch ein relevanter Hebel oder was habt ihr festgestellt oder du festgestellt, um die Leute wirklich damit mitzunehmen? Weil ich habe häufig die Erfahrung, ich rede mit vielen Herstellern, die viele wahnsinnig tolle Lösungen schon haben und wo man sofort sieht, boah, wenn das wirklich genutzt werden würde, dann würde es eine deutliche Erleichterung, Entlastung geben, aber auch eine verbesserte Qualität der Patientenversorgung. Dennoch hinkt es so. Was für Hebel hast du noch festgestellt, um das dann die Leute auch dann wirklich nutzen und dafür zu begeistern, es auch anzuwenden?
Also, ich glaube, da wir so durchdigitalisiert sind und die Strukturen und Abläufe ganzheitlich weiterentwickeln wollen, digital, sind wir da schon sehr weit. Wir haben also die Einführung unserer Krankenhausinformationssysteme der digitalen Patientenakte, die ist ja bei uns überall schon vollzogen. Und der Vorteil, auf einen Patienten zu klicken und seine ganze Historie zu haben, seine Laborwerte, Blutwerte, seine Anmeldung in einem Aufwasch zu machen. Ich glaube, das können wir uns gar nicht mehr wegdenken. Das ist schon, ich hoffe, uns ins Blut übergegangen. Ich kann mir, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber kannst du dir ein Krankenhaus vorstellen ohne eine digitale Patientenakte? Ich nicht mehr. Ich weiß, es gibt woanders verschiedene Möglichkeiten und manchmal gibt es noch so nur Patientenakten, mit denen man rumgeht. Ich glaube, dass wir da sehr weit sind. Das, womit wir aber Menschen überzeugen können, ist, in der Anwenderfreundlichkeit noch besser zu werden. Und es dem Mitarbeiter so einfach wie möglich zu machen. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind. Wir haben im Moment im Hochfahren des Computers, in der Einfachheit unserer digitalen Patientenakte haben wir sehr viele Fallstricke. Und spannenderweise ist es so, dass einer der häufigsten Jo-Fixe, die ich habe, sind die mit unserer IT. Weil wir da immer wieder versuchen, wir haben zum Beispiel ein Reset-IT, in dem wir sagen, okay, wie können wir es noch verbessern? Wie können wir Bugs irgendwie ausradieren? Und der größte oder die spannendste Frage ist, und da versuchen wir es gerade mit Digital Nurses, die Sprache der Mediziner und die Sprache der ITler auf ein Level zu bringen. Wir haben jetzt diese digitale Transformation und wir wollen ja diese Abläufe digitalisieren. Das bedeutet ja nicht, das hast du ja gesagt, ein PDF einfach irgendwie kopieren oder irgendwie einen schriftlichen Aufnahmebogen, den wir sonst immer hatten, so wie ich das gelernt habe, irgendwie einfach ins System zu übernehmen und es abzuhaken, sondern da ein bisschen stromlinienförmiger zu sein und anders zu denken. Das übereinander zu bringen, ist eine besondere Schwierigkeit. Und da geht es wieder um das Werkzeugtool Kommunikation. Wir setzen jetzt IT-Programmierer und Mediziner zusammen. Und dann müssen die gemeinsam sprechen und gemeinsam klar definieren, was wollen wir denn? Der Mediziner sagt, ja klar, ich möchte jetzt mein Ultraschallbild da rein haben. Ich möchte es gerne messen. Zum Beispiel möchte ich gerne sicher sein, dass wir diese KPI, also sozusagen Qualitätskriterien, wirklich auch abgebildet haben, damit ich auch die höchste Qualität für meinen Patienten habe. Und dann denkt der Mediziner, das ist ganz einfach, der ITler kann das irgendwie Programmierer umsetzen. Und dann sitzen die zusammen und müssen definieren, was sie wirklich wollen. Und du hast mich gefragt, wie kriegt man das hin in diesem Kulturwandel? Durch die Kommunikation wieder, indem der es programmiert und der seine Wünsche hat, eng miteinander sprechen. Und wir haben gerade, gestern saß ich mit unserer IT zusammen und haben ein Projekt aufgesetzt und haben gesagt, okay, unerlässlich ist, dass Mediziner, die richtig tief im Patienten-Workflow sind, mit uns in die Entwicklung kommen und sagen, was sie ganz genau möchten. Oder ich habe neu etabliert, da bin ich immer mit dabei, damit es auch wirklich, weil es mich selber auch interessiert, ich habe einmal pro Woche für eine Stunde ein Meeting, in dem ein Mediziner eines der Behandlungspfade, wir entwickeln gerade digitale Behandlungspfade, seinen Pfad noch einmal sowohl visionär als auch sehr, sehr streng operativ nochmal erklärt. Und da bin ich dabei, der Chief Information Officer ist mit dabei und die Programmierer, um das zu verstehen. Klasse. Kulturwandel, Kommunikation, ja. Miteinander reden. In Kurzform.
Total spannend. Das heißt aber, dass ihr sozusagen, also und die dann mit euch damit hinkommen und das dann da berichten, sozusagen, wie sie es operativ machen und was für eine Vision sie davon haben, auch dafür sozusagen Zeit bekommen, dass sie das überhaupt machen dürfen. Das finde ich ganz wichtig hervorzuholen, weil ich habe erst vor 2 Wochen wieder mit einem Chefarzt gesprochen. Er meinte, ja, da gibt's so von der IT so eine Projektmanagerin, die sagt mir immer was, aber ja, irgendwie habe ich auch keine Lust dazu und keiner aus seinem Team erfährt von irgendwas. Gar nichts. So. Und das ist nicht selten noch so der Fall. Also diese Integration und diese Pfade und das mitzuentwickeln, was ich eigentlich schon seit über 140 Folgen immer wieder sage, lass die Menschen mit Erfahrung, die an der Basis sind, mit diese Prozesse entwickeln, lebt ihr. Stellt auch da die Zeit zur Verfügung. Und das ist ja natürlich dann wieder überzeugend für die, die dann wieder zurückgehen ans Krankenbett oder zu den anderen Kollegen und das Gefühl haben, dass sie gehört worden sind und das, was ihnen wichtig ist, wirklich auch sich abbildet dann.
Genau. Also wir haben da mehrere Ebenen. Wir haben da IT-Boards, wir haben da Medical Boards, wir haben da Medication Boards, wir haben ein Pflegeboard, in dem können also wir unsere Spezialisten, Pflegespezialisten von der Apotheke und von der Intensivstation, all diese Leute, wir haben so verschiedene Boards zusammengesetzt, wo genau das passiert.
Kannst du von ein Beispiel erzählen oder etwas, was ich im letzten Jahr zum Beispiel umgesetzt habt, was ihr zusammen entwickelt habt, wo du dich wirklich sehr darüber gefreut hast, wo du sagtest, wow, toll, dass das jetzt
eines der Meilensteine, die ich letztes Jahr hatte und ich habe mir das viel, also ich bin sehr naiv rangegangen und die ich dann aber gemeinsam entwickelt habe, ist die Digitalisierung und Sichtbarmachung von Patientenpfaden. Patient kommt, wird in einer Notaufnahme aufgenommen, danach erfolgt. Was muss danach erfolgen? Was muss pflegerisch erfolgen? Was muss ärztlich erfolgen? Was muss sogar aufnahmetechnisch erfolgen? Und wie können wir das nachweisen und sozusagen auch den Patienten als Qualitätskriterium widerspiegeln? Das heißt, die Digitalisierung von leitlinienbasierten Patientenpfaden. Diese haben wir gemeinsam entwickelt. Die erste Idee war, also es heißt Standardisierung der Medizin und Digitalisierung der Medizin und der medizinischen Pfade. Ihr denkt, das ist so ganz einfach, das haben wir doch schon, ist doch alles leitlinienbasiert und das kriegen wir doch irgendwie ganz locker hin, das muss doch überall sein. Ehrlich gesagt habe ich mir zum Leidwesen unserer IT mehrere Tools angeschaut und Calls nach Amerika gemacht, ob jemand das schon so perfektioniert hat oder auch entwickelt hat. Es gibt immer überall Leitlinien, die sich irgendwo raufbeamen können. Aber dass man einen Patienten oder Patientendaten direkt mit Leitlinien verknüpft, also ich, Sarah Schweixerle, komme jetzt mit Herzschmerzen in die Notaufnahme, werde auf einen Behandlungspfad digital gesetzt. Mhm. Und dieser Pfad sagt mir, was braucht Patient Sarah Schweixerle? Mhm. Sie braucht Aufnahme, sie braucht dieses Blut, die braucht genau auch diese Parameter. Hat sie denn innerhalb ihrer Zeit das EKG bekommen? Wie ist ihre Schmerzskala und. Das versuchen wir digital abzubilden. Das war ein riesen Heidenprozess. Und wir haben so ein Framework gebaut, Mediziner und ITler, in einem sehr engen Zusammenschluss, und haben unseren ersten Patientenpfad vor 4 Wochen pilotiert, haben zum Teil auch einen kleinen Shitstorm abbekommen, weil das nicht funktioniert hat oder jenes nicht funktioniert hat, und sind dann nochmal rangegangen, haben Feedbacks reingeholt und haben unser Framework angepasst, sozusagen die Kuchenbackform von einem digitalen Behandlungspfad Patienten individuell. Mhm. Haben dann die Möglichkeit, sowohl die größtmögliche Sicherheit, die wir sowieso durch die Leitlinien haben und durch unser leitlinienbasiertes Wissen und unserer Kontrolle, aber noch digitaler, noch einfacher und vor allen Dingen auch mit einem Outcome-Measurement, was sofort zur Verfügung steht.
Und für den Behandler oder für alle?
Für alle. Also unser Ziel ist, unseren Patienten nicht nur die gesetzlich geforderten Qualitätskriterien irgendwie nachzuweisen, sondern zu sagen, hey, schau mal, in unseren verschiedenen Behandlungsphasen können wir das euch zeigen und wir machen uns komplett transparent. Ich glaube, dass
sehr gut,
dass durch Transparenz und durch Outcome-Measurement Qualität noch besser wird.
Mhm.
Und die Patienten sind deutlich weiter und verlangen das von uns. Und wir sind daran viel, viel früher und auch viel tiefer, als irgendein Transparenzgesetz es von uns erwartet, das nachzuweisen. Wir sind jetzt, wie gesagt, in der Pilotierung, aber ich bin da sehr stolz. Du hast mich gefragt nach meinem Lieblingsprojekt.
Ja.
Und das ist es. Aber wir sind grundsätzlich da sehr weit. Wir haben sehr viele digitale Services und in Angebote investiert. Und ich habe die digitale Patientenakte genannt oder offenes Entlassmanagement. Wir haben digital webbasierte Plattformen für nachstationäre Versorgungsbedarf. Wir haben cloudbasierte Ideen später. Aber so, wir sind schon sehr weit, finde ich, in unseren digitalen Services, sowohl für unsere Mitarbeiter als auch besonders für unsere Patienten. Aber mein Herzensprojekt sind die Behandlungspfade, die wir digitalisieren.
Was war so das erste Feedback von den ärztlichen Kollegen bezüglich der Behandlungspfade? Was ist denen in ihrer Arbeit dadurch aufgefallen? Also was hat sich dadurch schon verändert?
Wir haben versucht, die Anwenderfreundlichkeit und die Schnelligkeit zu verbessern.
Mhm.
Und versucht hier das Framework noch detaillierter zu machen. Und das ist ein Prozess, der nicht einfach ist, weil du sitzt da erstmal am grünen Tisch, guckst einmal, was brauchst du außerhalb der Leitlinien noch an Features, die wichtig sind. Und wir sind da nicht nur irgendwie GBA-konform, sondern wir haben da auch unsere Kollegen der Konzernbereich Sicherheit und Recht und ja, Versicherung mit dabei. Wir haben irgendwie Erlösmanager tatsächlich auch mit dabei. Wir haben so wirklich jeden Konzernbereich, vor allen Dingen aber Qualität mit dabei, um zu schauen, wie können wir Outcomes besser messen. Und das fließt alles in diesen Behandlungspfad mit rein.
Mhm.
Und was verbessern wir für verbessern am, also das, was am allerwichtigsten ist, ist, der Anwender muss es einfach finden. Und da sind wir noch am Schrauben. Aber das ist ein Riesenprojekt. Wir sind da sehr weit und ich freue mich sehr darüber.
Spannend. Ich habe gerade so gedacht, wie sich wohl irgendwann mal die Visiten verändern werden, wenn das alles so umgesetzt ist, ne?
Total.
Also
was,
also ist dann die, also wie ist denn dann noch eine Visite, ne? Die, also zumal, wenn es dann auch möglich irgendwann sein wird, dass natürlich durch frühzeitige Daten oder Trends, die dann einem bewusst gemacht werden durch rote Ampeln, in Anführungsstrichen,
genau.
Ja.
Kabe, Daten eine Sepsis.
Genau.
Genau. Guck mal, der hat Diabetes, schau mal, der hat irgendwie Urinsticks, das und das. Und,
hast du schon eine Idee oder hast du schon so eine Vision, wie das dann sein wird?
Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist ja immer diese Frage, und dann sind wir Mediziner irgendwie überflüssig. Ich glaube und ich hoffe, dass die, nein, ich bin davon überzeugt, dass die Qualität für den Patienten einfach besser wird.
Ja,
weil du
ja.
Check, Double Check, Check again hast. Ich glaube nicht, dass du als Mediziner überflüssig gemacht bist, um Gottes Willen, weil das ist sozusagen, das ist nochmal der Mediziner, der das Ganze checkt, aber es wird dem Mediziner einfacher gemacht. Nehmen wir ein ganz, ganz billiges Beispiel, und da weiß ich gar nicht, ob da vielleicht die künstliche Intelligenz dann später weiter bei der Radiologie. Das ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Mhm. Ich persönlich glaube, dass die KI, die, sagen wir mal, die Erfahrung von einem alten, erfahrenen Radiologen, der in seinem Leben wie viele Millionen Bilder gesehen hat, die KI ist trotzdem besser. Aber es braucht immer den menschlichen Blick. Ich hatte mich gerade mit einem radiologischen Kollegen unterhalten, und der meinte, ja, weißt du was, wir lassen da jetzt nochmal so eine KI laufen. Und das ist ein unglaublich großartiger Radiologe. Und dann sagte KI, da hinten links in der Ecke, was du dir niemals angeschaut hättest, da ist so eine Unregelmäßigkeit. Und soll ich dir mal was sagen? Die haben immer recht. Und da guckt man doch nochmal. Und das hätte man so schnell nicht gefunden, sondern erst vielleicht beim dritten Bild. Und ich glaube, dass wir besser werden. Ich glaube, dass wir besser werden, aber nicht überflüssig.
Das ist eine schöne Aussage. Das klingt sehr gut. Ja, also was glaubst du denn, was wir an Fähigkeiten dazulernen dürfen? Also wie wird sich unser Beruf bis 2030, 35 weiter verändern? Was dürfen wir dazulernen und was dürfen wir vielleicht auch verlernen?
Ich glaube, dass wir dazulernen müssen, mit digitalen Tools umzugehen. Und ich weiß, da wir ja auch eine Medical School haben, dass wir darüber nachdenken müssen, schon frühzeitig den Studierenden, das tun wir,
sehr gut,
digitale Tools, Zugangsmöglichkeiten und wie geht man damit um, zu ermöglichen. Ich glaube, dass wir dieser Hype ChatGPT und so weiter, ne? Ich glaube, dass das abflaut, weil jeder weiß, das ist nicht die Antwort, dass irgendwie ein digitales Konstrukt uns die Denkarbeit abnimmt. Aber die Tatsache, wie wir diese Tools anwenden können, um zu wissen, wann wir sie brauchen, also das Wissen, wann brauchen wir sie und wann müssen wir sie weglassen und wann entscheiden wir selbst und nicht das System. Das ist eine Fähigkeit, die wir lernen müssen. So wie der Pilot, der irgendwann mal nicht auf Autopilot geht. Das ist ja ein doofes Beispiel und ich finde, das wird immer so gestresst, aber ich finde, es ist wunderbar, dass der Pilot lernt zu fliegen. Der lernt ja niemals weniger. Der ist ja sozusagen hoch ausgebildet wie der Mediziner. Er hat häufig Autopilot. Er hat sehr häufig seine Messinstrumente, die ihm helfen. Und seine digitalen Tools. Aber er sitzt da und kontrolliert und weiß, wann er übernehmen muss und wann er es dem Autopiloten überlässt. Und so sehe ich eigentlich uns auch.
Und, ja. Ich habe erst gestern einen Artikel dazu gelesen, wo da stand drin, dass eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, zu lernen, es wird ja mal dieses Wort, dieses Prompten genutzt, also welche Befehle, welche Anforderungen oder was frage ich denn genau, um die richtige Antwort zu bekommen, und dieser Umgang mit diesen mit diesen Technologien zu bekommen, weil die auf die richtige Fragestellung kommt es dann letztendlich an.
Genau das.
Und das denke ich auch, dass es in die Richtung geht. Und ihr tut da auch schon was für die Studierenden an dieser Stelle, was ich ja sehr fortschrittlich finde und wo wirklich auch ordentlich Gas gegeben werden kann an der Stelle, ja.
Und ich sehe das absolut positiv. Und das, was du gesagt hast, wir haben ja auch im Studium gelernt, wenn wir publizieren und Doktorarbeiten schreiben oder promovieren, welche Daten sind gut, welche sind nicht gut. Also am Anfang war es ja so, Hauptsache Publikation und so weiter und schauen, wie es geht. Das wird einem ja auch beigebracht, dass genau das, was du gesagt hast. Und ich glaube, dass wir da auch digital genauso vorangehen müssen und da sind wir gut. Aber ich sehe das alles als eine unglaubliche Chance und Verbesserung für den Patienten. Überleg, wir haben jetzt gerade die Digitalisierung der Tumorkonferenzen bei uns. Das ist schon so ein Haken dran. Das ist aber eines der Möglichkeiten, in denen man sagt, okay, wir haben eine moderne Software, wir haben so ein Programm, in dem wir den Patienten sowohl, das haben wir gar nicht erwähnt, ich könnte jetzt schon lange drüber reden, aber intersektoral, also ambulant und stationär, gemeinsam vermischt, egal wo du bist. In Deutschland gibt es ja leider diese starke Trennung, die nicht von uns kommt. Das ist sozusagen einer der Pitfalls der Digitalisierung. Wir haben digitale Tumorkonferenzen, da kann sich der Niedergelassene draufschauen und dann haben wir ganz viele Spezialisten und eine Software, die uns ermöglicht, die beste Therapie für einen Tumorpatienten zu eruieren und festzustellen und auch nachzuhalten und zu gucken, okay, wie geht's ihm, was braucht er noch und so weiter. Allein das ist unglaublich gut, aber es braucht den Arzt und das Board, was das Ganze mit überwacht.
Glaubst du, also das ist so meine persönliche Einschätzung, dass es in Zukunft oder auch jetzt schon wichtiger ist, dass wir Medizinerinnen und Mediziner auch so ein bisschen aus unserer eigenen Welt immer wieder die Fühler ausstrecken und zu gucken, wo wir in anderen Branchen Ideen, Innovationen schon, die da schon vorhanden ist, abgucken können, nutzen können, aber auch in Austausch interdisziplinären gehen mit anderen Fachrichtungen, dass das mehr denn je gebraucht wird. Ich habe den Eindruck, dass ihr das sehr lebt bei Asklepios, dass du das sehr intensiv lebst, weil wir ja natürlich alle unterschiedliche Brillen aufhaben, aber wir nicht alleine die Lösung finden können. Ich habe den Eindruck, dass in der Vergangenheit nicht so ausgeprägt war.
Du, ich weiß es gar nicht. Also die coolsten Ideen habe ich von jungen Medizinern, die uns Mails schreiben und sagen, hey, ich habe diese Idee oder ich habe jene Idee oder ich habe mich irgendwie, ich habe mich mit verschiedenen Leuten zusammengesetzt und habe irgendwie digitale Radiologie-Tools entwickelt. Was haltet ihr davon? Oder Voraussagesysteme entwickelt, wann jemand Sepsis hat, ja oder nein. Ich glaube, wir tun unseren Mitarbeitern Unrecht. Ich glaube, dass die schon sehr weit sind. Mhm. Also ich weiß, dass da so eine kleine Depression durch die deutsche Gesundheitslandschaft geht. Und also jetzt, ich will ja gar nicht auf Lauterbach und Reformen und so weiter. Und ich finde, ich sehe das ein bisschen positiver. Ich finde, wir haben eine unglaubliche Chance der Neuentwicklung. Wir haben eine unglaubliche Chance, auch gerade aus dieser Situation zu schauen, was können wir für den Patienten entwickeln? Wie können wir allein die Patienten-Journey abbilden? Wie kriegen wir es hin? Verschiedene, sagen wir mal, alleine die intersektoralen Gräber aufzudröseln. Jetzt ist die Chance und mit der Digitalisierung haben wir auch, das ist auch wieder so ein Buzzword, aber so viele Chancen, es besser zu machen. Ich glaube, das ist die beste Zeit, jemals irgendwie Patient gewesen zu sein. Und vor allen Dingen konzentrieren wir uns auf Qualität und Qualitätsmessung und Nachweis und Transparenz. Und das haben wir schon. Also es ist jetzt nicht so, dass das, also deswegen war ich so ein bisschen enttäuscht, dass Karl Lauterbach sagt, das haben wir nie gehabt. Also muss auch seine Reform durchkriegen. Dafür sind wir auch und wir müssen uns verändern. Aber wir sind da schon sehr transparent für den Patienten, müssen natürlich noch besser werden. Klar, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und ich sehe das super positiv.
Schön. Was möchtest du gerne so zum Ende den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen mitgeben? Ist auch ein Gedanken oder etwas, was dir jetzt auch in den Kopf gekommen ist im Laufe der Zeit unseres Gesprächs, wo du denkst, dass du bist ja sehr positiv, ich auch. Ich finde das eine fantastisch spannende Zeit, Ärztin und Arzt zu sein, überhaupt in diesem System zu arbeiten. Wir erleben da gerade ganz spannende Zeiten. Wie siehst du das? Was würdest du gerne mitgeben?
Ehrlich gesagt, das, was wir machen, lieben. Und auch da wieder zurück zur Notaufnahme. Erstens, wenn du deinen Job nicht liebst, also mit Leidenschaft dabei sein und das, was man macht, mit Leidenschaft machen. Oder den Beruf finden, also ich finde, manchmal ist es ja so, wenn man den Beruf als Berufung hat, dann macht man das gerne auch mit Leidenschaft. Und ich glaube, dass man in einem Gesundheitsberuf die Liebe zum Produkt, das klingt ganz furchtbar, aber haben muss. Man muss seine Patienten lieben. Man muss seine Patienten im Vordergrund haben. Und man muss, also der Patient ist im Fokus. Was möchte er? Ich glaube auch, dass wir oder das Gesundheitssystem manchmal falsch incentiviert hat. Und wir shiften gerade bei Asklepios, oder was will der Patient? Was sind die Qualitätskriterien, die für den Patienten wichtig sind? Und dass das im Fokus ist. Dass ich nicht nur die perfekte OP, davon gehen wir aus, dass wir höchste Qualität an dem Outcome der OP haben. Aber auch uns darauf konzentrieren, wie geht's dem Patienten danach? Oder wie ist er drauf? Oder was sind noch die anderen psychosozialen Faktoren? Dass man den Patienten im Fokus hat. Ich, vielleicht ist zu viel verlangt, dass man sagt, man muss ihn lieben. Ich würde gerne, dass alle ihre Patienten wirklich mit Leidenschaft behandeln und so behandeln. Es war auch immer die Maxime in der Notaufnahme, behandelt die Patienten so, als ob sie eure Angehörigen wären. Aber den Patienten im Fokus haben.
Ja, und den Patienten in Fokus haben können Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen besser, wenn sie auch gut von ihrer Organisation, wo sie auch immer arbeiten, auch gewertschätzt werden für die Dinge, die sie tun. Das würde ich noch gerne ergänzen. Das
absolut.
Finde ich total wichtig.
Unser Job ist es, das habe ich irgendwie schon mal gesagt, die Menschen möchten ja irgendwie kein frisches Obst und Yoga-Angebote macht man ja. Aber das ist so Beiwerk. Unser Job ist es, unseren Mitarbeitern den Weg zu asphaltieren, den sie tagtäglich gehen. Und dafür zu sorgen, dass dieser Asphalt so glatt wie möglich ist.
Ja.
Und da gibt es manchmal Hubbel. Und wir sind gerade dabei, diesen Asphalt zu machen. Und wenn wir unseren Kollegen, sei es durch unsere digitalen Angebote, sei es durch Prozesse, die wir neu organisieren. Wenn das die Mitarbeiter haben, dann ist das, glaube ich, das ist unser Job und das ist diese Wertschätzung, die wir allen schuldig sind, Minimum.
Sehr schön. Letzte Frage: Gibt es ein Buch, ein Sachbuch, ein Roman, den du gerne hier den Zuschauern oder Zuschauerinnen und den Zuhörern gerne empfehlen möchtest? Ein Buch, das dich inspiriert hat, vielleicht auf deinem Weg, in deiner Karriere, bei den Dingen, die du tust?
Also ich wollte eigentlich früher gar nicht Medizin studieren, sondern Literaturwissenschaften. Deswegen lese ich sehr, sehr gerne. Mhm. Und für alle, die, und das ist nicht nur damenspezifisch, es gibt von Sheryl Sandberg Lean In. Ich habe das als junge Assistenzärztin mal gelesen und da schreibt sie so ein bisschen so, und ich will jetzt gar nicht sagen irgendwie Frauen und Diskriminierung, darum geht's mir gar nicht, aber dieses Lean In, so die Quintessenz ist, tu das, wofür du brennst, dann machst du deinen Job gern. Ist jetzt sehr viel verlangt, ich weiß, aber das ist so ein bisschen die Bottomline von dem. Und ehrlich gesagt, mein Lieblingsbuch, und das ist so ein bisschen abgefahren, ist von John Williams, Augustus. Mhm. Und es ist ein altes Buch, das neu aufgelegt worden ist. Und da geht es um den Kaiser Augustus. Mhm. Und wie er sich entwickelt hat und wie er sich politisch behaupten musste. auch sehr zart erzählt von Gefühlen. Das ist ein Briefroman, etwas am Anfang vielleicht schwer zu durchdringen, aber sehr viel Lebensweisheit da drin. Und vom gleichen Autor auch Stoner.
Ich werde es verlinken. Nee, die beiden kenne ich nicht. Lean In kenne ich auch, kann ich auch sehr empfehlen. Hat, glaube ich, sehr viele Frauen bewegt und dich auch. Ja. Vielen Dank, liebe Sarah. Also man merkt hier deine Leidenschaft und deine Liebe zu dem Beruf und auch zu dem Beruf der CMO sehr an. Ich bin sehr froh und dankbar, dich da als Vorbild für viele Medizinerinnen und Mediziner in dieser Rolle zu haben. Und ich finde es schön, wenn immer mehr Kliniken diese wichtige Rolle und Schnittstelle an diesen Positionen sehen und das auch übernehmen. Ich bin mir sicher, wir werden noch ganz viel von dir hören und auch von Asklepios und dass die Qualität und die Patientenversorgung in den nächsten Jahren steil nach oben weitergehen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher. Vielen Dank für deine Zeit und dass du bei mir
gewesen bist. Danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gebracht.
Danke.
Viel Erfolg bis dahin. Danke dir. Tschüss.
Vielen Dank für deine Zeit und dein Interesse und ich hoffe, du konntest den ein oder anderen Gedanken für dich, deine Praxis oder auch deine Klinik mitnehmen, den ihr jetzt oder den du umsetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Zum Ende habe ich noch eine Bitte an dich und zwar würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast oder Videocast abonnierst. Damit hilfst du mir extrem, diesen Podcast und Videocast bekannter zu machen, dass noch mehr Kolleginnen und Kollegen davon hören. Und führt letztendlich dazu, dass hier noch weitere sehr, sehr spannende Gästinnen und Gäste in diesem Podcast auftreten. Vielleicht bist ja auch du mal irgendwann dabei. Schreib mir gerne. Wo auch immer du bist, ich freue mich, von dir zu hören und wünsche dir bis dahin alles Gute. Alexandra.